Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Session Nummer 269. Ich bin leicht verschnupft, aber das macht nichts und überhaupt nicht wegen dem Thema, weil ich mag Anleihen. Und ich finde, die segeln immer so im Schatten der Aktien und es macht durchaus Sinn, nicht nur zur Absicherung da mal hinzugucken, sondern auch wegen der Rendite. Und umso mehr freue ich, dass Norbert Schmidt heute wieder unser Gast ist. Er ist Fondsmanager und managt einen Rentenfonds für Hemann, das heißt die Fondsgesellschaft. Und er war schon zweimal zu Gast, oder Norbert? Ich glaube, du warst schon zweimal
Ja,
hier.
zweimal.
Ja, sehr schön. Und wir machen mal wieder ein Zinsupdate. Wichtig, gerade was im Moment so los ist. Also freuen Sie sich auf die nächsten 30 Minuten. Geht es mal um ein bisschen etwas anderes Thema. Hallo Norbert, kurze Frage vorweg. Oder fangen wir mal mit den Zinsen an, steigen wir so ein. Was für ein Zinsszenario präsentiert sich denn im Moment Anlegerinnen und Anlegern?
Ja, hallo Edda und schön heute wieder dabei zu sein und auch ein herzliches Hallo an alle, die heute live zugeschaltet sind. Ja, wir haben super spannende Zeiten. Ich meine, das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, waren wir bei einem Zinsniveau, was bei über 3% war. Jetzt reden wir darüber, dass die Notenbanken ja in den letzten Monaten die Zinsen gesenkt haben. Diese Zinssenkungen kommen jetzt an zwei Fronten an. Die Sparer, die leiden. Weil natürlich die Zinsen, also diejenigen Sparer, die auf Zinsen setzen, die leiden, weil sie natürlich jetzt nicht mehr so viele Erträge haben, wie das vielleicht vor 12 oder 24 Monaten möglich war. Das ist die eine Seite der Medaille. Die Immobilieninvestoren oder diejenigen, die einen Kredit suchen, die freuen sich natürlich, weil sie jetzt natürlich nicht mehr so viele Zinsen zahlen müssen. Und wir gucken mal, wo der Markt heute steht. Ich habe damals gesagt, wir werden eine Welt sehen, dass die Notenbank irgendwann aufhören wird und einen Punkt gefunden haben wird, wo es mit der Inflation balanciert ist. Und dort werden sie versuchen, ihren Handlungsspielraum zu erhalten. Das hatte ich, glaube ich, auch so in der Formulierung gesagt. Und wo wir uns heute unterhalten, bin ich überzeugt, dass jetzt genau dieser Zeitpunkt ist. Wir reden über eine Inflation, auch Kerninflation, die Richtung 2% geht oder bei 2% liegt, je nachdem, ob man die Inflation oder Kerninflation anschaut. Energiepreise sind in den letzten 2 Jahren eher wieder rückläufig gewesen. Deswegen ist die Inflation jetzt sogar unter 2%. Wenn man diese Energiepreise rausrechnet, sind wir sogar noch über 2%. Gleichzeitig haben wir trotzdem Umfeld, wo wir ein sehr attraktives Lohnwachstum haben für alle Leute, die Lohn und Gehalt beziehen. Auch hier hat die Europäische Zentralbank letzte Woche eine interessante Statistik rausgebracht, war eher eine Überraschung auf der positiven Seite. Möglicherweise spielen hier ein paar demografische Effekte mit rein. Aber im Kern weniger Ertrag für die Zinssparer, 2% das aktuelle Zinsniveau auf der Euroseite. Und ja, das ist die Basis, von der wir heute reden. Und ich darf das auch schon vorwegnehmen. Also wir gehen davon aus, dass wir bis auf Weiteres, bis die Notenbank ihren Handlungsspielraum braucht, ungefähr bei diesem Zinsniveau bleiben wird.
Jetzt hat am Freitag der Termin der Fed in den USA in Jackson Hole auf die Aktienmärkte durchgeschlagen, zumindest auf die US-amerikanischen. Hat das auch was bei den bei den Anleihenmärkten bewirkt?
Ja, ganz unbedingt. Das war ja auch der Grund, weshalb da so ein Druck auf Powell aufgebaut wurde. Die USA sind ja erheblich verschuldet, viel, viel mehr verschuldet als die Eurozone bzw. Deutschland selbst. 120% vom BIP ist die aktuelle Verschuldung. Die amerikanische Staatsverschuldung ist insgesamt auch ein bisschen kurzfristiger ausgerichtet. Und deswegen sind eben diese kurzfristigen Zinsen, die die Fed steuert, eben für die USA so wichtig, weil jede Zinssenkung, die die Fed macht, führt dann eben auch zu Zinseinsparungen für den amerikanischen Staat. Paul hat am Freitag eben in seinem Vortrag durchblicken lassen, auf der einen Seite, ja, der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so stark wie vorher, auf der anderen Seite sehen Sie aber immer noch Inflation, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft, auch wichtig für uns. Aber für Paul war eben am Freitag dieser Fokus auf diese Arbeitsmarktdaten eben wichtiger und der Markt hat das eben so interpretiert, dass damit eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eben die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September dann eben erstmals in diesem Jahr die Zinsen senken wird von aktuell 4, 4,5%. Das sind ja immer spannende in den USA, eben um einen Viertelpunkt niedriger auf 3, 3 Viertel bis 4%. Das ist das. Und Ich sage immer so schön, der amerikanische Anleihen- und Aktienmarkt, das ist die Mutter der Kapitalmärkte. Deswegen strahlt das weltweit aus. Ja, die Wellen nach Europa waren nicht ganz so stark wie in den USA selbst, aber auch in Europa haben wir, ich nenne sie Long Duration Assets, also mit langer Laufzeit. Also auch da haben langlaufende Staatsanleihen, langlaufende Unternehmensanleihen und aber auch Immobilienaktien von dieser Botschaft profitiert.
Okay, wenn ihr jetzt dieses Szenario vor Augen habt, der stabil bis bleibenden Zinsen bis fallenden, auch in der Nähe eigentlich der Inflationsraten, was für Möglichkeiten habe ich denn dann überhaupt noch mit Anleihen, Renditen zu erzielen, die spannender sind, als unter die Matratze zu gehen mit dem Geld?
Ja, absolut. Also 2%. Es ist natürlich, wie gesagt, bitter zu sehen, dass eben vor 12 bis 24 Monaten da noch viel, viel mehr möglich war. Das ist, glaube ich, so der Schmerz. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten und wichtig ist eben auch die Feststellung, das reicht eben nicht, um die Kaufkraft zu erhalten. Ja, und was wir als Investoren ja am Ende suchen, ist also ein Kaufkrafterhalt, also wenigstens die Inflation zu schlagen. Diese 2% sind mager. Auch die Banken wollen noch ein bisschen was verdienen. Also da wird am Ende mit einem Anlageprodukt eine 1 vorm Komma stehen, möglicherweise auch mit einer gewissen Kapitalbindung für eine bestimmte Zeit. Und jetzt, und das ist eigentlich das Spannende, wir reden ja trotzdem noch über auskömmliche Zinsen. Ja, wir haben ja in 2019, also vor Corona, während Corona 2021, die Mutter der Anleihenblasen, würde ich das mal nennen. Also da hatten wir ja Zinsniveaus von 0% und negativ. Also im Vergleich dazu haben wir jetzt eine Normalisierung. Deswegen auch wollen ja die Notenbanken eben diesen Handlungsspielraum erhalten, um nicht wieder in so eine passive Situation wie damals reinzukommen. Aber nochmal, diese 2% reichen nicht. Und jetzt ist die Frage, was kann man tun? Und wir sehen eigentlich drei spannende Richtungen, in die wir jetzt auch mal diskutieren können. Und das eine ist eben, und das ist auch realwirtschaftlich eine gute Wirtschaft, also längere Laufzeiten werden mit mehr Rendite belohnt. Also wir reden im kurzfristigen Bereich über ein Renditeniveau von 2%. Und wenn wir jetzt mal die deutschen Bundesanleihen anschauen, dann reden wir dort eben aktuell über ein Renditeniveau von ungefähr 2,7%. Also längere Laufzeit wird mit mehr Rendite belohnt. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, okay, also wenn ich wirklich 10 Jahre bereit bin, dem deutschen Staat eine Finanzierung zu geben, dann habe ich eben diese 2,7% sicher. Eins ist aber auch klar, die Bundesanleihe kann jeden Tag gehandelt werden, man hat jeden Tag einen Kurs. Kann auch sein, dass eben durch dieses lange Laufzeitenrisiko dann eben auch mal Schwankungen auftreten. Also das ist schon auch ein Thema, was man sich damit einkauft. Ja, also das wäre so der eine Bereich. Ich kann meine Rendite als Zinssparer optimieren, indem ich längere Laufzeiten wähle. Die zweite ganz spannende Thematik, und das haben wir jetzt auch schon im Prinzip die Zahlen schon verraten, in den USA gibt es ja mehr Zinsen zu verdienen. Also wir reden in Europa über ungefähr 2% Zinsniveau kurzfristig, in den USA sind es knapp 4% und im langfristigen Bereich eigentlich genau das Gleiche. Also in Europa, jetzt am Beispiel Deutschland, 2,7%, in den USA gut 4%, 4,3%. So, also das heißt, nicht nur längere Laufzeit, sondern man könnte jetzt auch überlegen, okay, investiere ich denn dann einfach in US-Dollar und dann ist alles gut, krieg halt 4%. Naja, aber ganz so einfach ist das auch nicht, weil da war dieser Freitag eben auch sehr, sehr schön zu beobachten. Also diese Zinssenkung von einem Viertelprozentpunkt hat halt gleichzeitig dazu geführt, dass der US-Dollar um ein knappes Prozent an Wert verloren hat. Also wenn man das eben macht, muss man eben auch verdammt stark aufpassen, was man sich da eigentlich einkauft, weil zumindest wir in Deutschland sind jetzt primär Euro-Investoren. Also man hat dann eben, man bezahlt US-Dollar zu einem jetzigen Wechselkurs. Wenn man dann die Rückzahlung bekommt, in welche Laufzeiten man dann auch immer wählt, kriegt man dann eben den dann gültigen Wechselkurs. Wir selbst sind Praktiker mit unserem Rentenfonds. Alle US-Dollar-Anleihen, wir haben ein paar bei uns mit im Portfolio, da sichern wir ab. Wir sehen, was die Absicherungskosten sind und wir sehen eben, dass der Renditeunterschied nicht ganz diese Absicherungskosten deckt. Deswegen war jetzt bei uns in den letzten Monaten diese US-Dollar-Quote rückläufig und das ist eigentlich auch schon die Botschaft, wie wir dazu stehen. Also wer das Risiko eingehen möchte, eben auch noch dieses Währungsrisiko einzugehen, Also der kann das machen. Wir selbst als Euro, wir sehen uns als Euro-Investoren, wir selbst als Euro-Investoren sagen, okay, die Absicherung kostet uns im Moment einfach so viel Geld, dass dieser Renditeunterschied nicht ausreicht, um eben dieses Währungsrisiko zu kompensieren. Also ja, also ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Gedanken. Wir werden das immer wieder auch gefragt. Also das ist nur ganz, ganz wichtig, dass man eben versteht, was man mit diesem Mehrrisiko dann eben auch, ja, mit diesem Mehrertrag, Entschuldigung, dann eben auch für Risiken eingeht.
Wir
Und
hatten
jetzt
ja auch
kommen wir
jetzt
eigentlich.
gerade, wir hatten ja auch gerade eine Phase, da haben sich etliche US-Anleihen überhaupt nicht mehr gelohnt nach dem Rückgang des Dollars. Also dass viele Anleiheninvestoren ja tatsächlich im Minus waren mit ihren Investments in den Anleihen, wenn man es kurzfristiger betrachtet. Und ich würde an der Stelle gerne noch was ergänzen, was ich auch immer wichtig finde, gerade für Leute, die nur so ein paar Positionen in ihrem Depot haben und eine davon ist auf der Aktienseite vielleicht der MSCI World, dass man da auch ein Länderrisiko drin hat. Also nicht vergessen, USA ist ein Riesenschuldner, also eine Riesenstaatsverschuldung. Zusammen mit Japan haben die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 50% der weltweiten Staatsverschuldungen in Plural. Und dass man das ein bisschen im Blick hat, da nicht zu viel noch USA zu haben. Aber zurück an dich.
Ja, und es geht ja weiter auch mit Benchmarking und Aktienmärkte und so weiter, MSCI World, aber auch S&P 500 und auch ganz spannend, der Goldpreis hat ja in Dollar also fast 30% in diesem Jahr zugelegt,
Ja.
aber eben auf Eurobasis, also immer noch alles gut, soll sozusagen keine Beschwerde sein, sondern einfach nur, okay, in Euro ist es halt erheblich weniger, weil eben der Dollar so an Wert verloren hat oder anders. Muss man eigentlich sagen, der Goldpreis hat so stark zugelegt, weil eben der Dollar so schwach war. Ne?
Ja.
Aber gut, das ist dann also super spannend und also wir für uns als Anleihenfondsmanager, wir sagen halt, dieses Risiko, das wollen wir nicht eingehen. Wir sind bereit, Risiken einzugehen, um eben super attraktive Zinsen zu erwirtschaften und Erträge zu erwirtschaften, aber Währungsrisiken, also wir sind keine Experten für Währungsrisiken. Wir wollen einfach zum Schluss das wieder raus haben, sind eben bereit, quasi eine Versicherungsprämie zu zahlen. Es sieht erstmal gut aus, aber wenn man es halt mal netto dann durchrechnet auf die eigene Währung, dann sieht es halt schon wieder anders aus.
Gibt es noch
Wir dürfen
andere
ja noch.
Regionen? Ja, genau, gibt es, wenn wir, du hattest
Ja.
ja erst, du, also dass man einfach die Laufzeiten erhöht, also die Haltefrist und dadurch steigt ein bisschen die Rendite,
Ja.
weil ja auch das Risiko steigt. Und jetzt haben wir unterschiedliche Zinssätze in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Währungen. Gibt es da außer den USA noch andere spannende Regionen?
Also wir dürfen in drei Währungen, ich berichte jetzt mal von uns, weil das ist das, wo wir zu Hause sind, vom Investieren her. Also Euro ist sozusagen unser Hauptmarkt, klar, wir haben ein bisschen US-Dollar-Exposure und wir haben eben auch Schweizer Franken-Anleihen. Und das ist super spannend. Wie kann das eigentlich sein, dass wir in Schweizer Franken investieren? Wer das Schweizer Zinsniveau kennt, also da haben wir schon wieder Nullzinsen, die gute alte Welt. Also die Schweiz ist uns hier möglicherweise voraus, ich weiß es nicht. Auch da muss man ja sagen, sind wir jetzt eher, was das Zinsniveau anbelangt und die Preise anbelangt, sogar bullisch. Also diese Schweizer Zölle und so weiter wird ja eher dazu führen, dass die Wirtschaft nochmal gedrückt wird. Das wird Druck auf die Schweizer Nationalbank erhöhen, hier eben mit den Zinsen auch unten zu bleiben oder im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, wie man es sieht, auf welcher Seite man steht, die Zinsen noch weiter zu senken. Also hier Nullzinsniveau langfristig. Auch ein bisschen höher, 0,35%. Wow, also das ist wirklich, als Investor muss man sich damit überhaupt beschäftigen. Und da ist eben die ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, wir sehen eben manchmal 3 oder 4 oder 5% Anleihen im Schweizer Frankenbereich. Das ist erstmal nicht spannend, weil wir haben ja auch noch ein paar Kosten, die wir decken wollen. Aber hier ist eben genau der umgekehrte Fall. Also in den USA haben wir ein höheres Zinsniveau, in der Schweiz ein niedrigeres Zinsniveau. Richtung US-Dollar haben wir Absicherungskosten und Richtung Schweizer Franken, weil wir eben dieses Währungsrisiko nicht eingehen wollen, haben wir sogar Absicherungsgewinne. Also das finde ich einfach
Okay.
super spannend zu sehen. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, in the long run preist das der Markt eigentlich so, dass man die Währung auch einfach halten kann und in der Vergangenheit zumindest eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hatte, dass die Währung über die lange Zeit dann eben leicht an Wert gewonnen hat. Wir sagen einfach, okay, super, wir kriegen alle 3 Monate, also das ist die Kontrakt, das Erneuerungsintervall, wo wir dann unsere Absicherungskontrakte erneuern. Wir haben da einfach einen sicheren Ertrag, 1,6% ungefähr in dem Bereich bewegt sich das. Das heißt also, eine 5% Schweizer Frankenanleihe ist für uns netto gerechnet 6,6% Ertragspotenzial. Und das ist eben auch ganz spannend. Obwohl es erstmal niedriger aussieht, ist es eigentlich mit allen Positionen zusammengerechnet dann doch sogar ein bisschen attraktiver. Also hier lohnt sich einfach das Hinschauen. Und das ist die Systematik, wie wir uns dort diesen Märkten eben einfach nähern.
Jetzt ist sich die Rendite zu erschließen über Absicherungen ja jetzt nicht unbedingt was für Privatinvestoren, Privatinvestoren. Was haben die denn noch für Möglichkeiten, bei Anleihen ein bisschen mehr rauszuholen?
Ja, also wir haben, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dieser Anleihenmarkt, man darf den definitiv nicht unterschätzen. Wir reden ja über ein Gesamtemissionsvolumen im Anleihenmarkt, also was höher ist als die Weltmarktkapitalisierung, also jeweils über 100 Trillions in Englisch, also Billionen, also 1000 Milliarden auf Deutsch, über 100.000 Milliarden US-Dollar in diesem Markt. Wir haben auf der einen Seite natürlich einen sehr, sehr großen Bereich an Staatsanleihen, also ja, Länder, die Anleihen begeben. Deutsche Bundesanleihe hatten wir drüber gesprochen, US-Treasuries und so weiter. Also jedes Land hat Staatsanleihen ausgegeben für Staatsanleiheninvestoren. Es gibt aber noch einen zweiten großen Bereich und das ist der Bereich, wo wir aktiv sind. Das sind Unternehmensanleihen. Und wir lieben Unternehmensanleihen, weil wir sehen ja jetzt gerade mit der Zollpolitik von Trump, wie schnell eben Länder abgestraft werden können. Und mit Unternehmensanleihen hat man eben viel, viel auf der einen Seite kleinere, aber eben vor allem flexiblere Einheiten, die sich eben an Märkte anpassen können. Und deswegen diesen Unternehmensanleihenbereich. Und vielleicht noch die zweite Dimension, die auch ganz wichtig ist zu verstehen. Wir haben mit der Bundesrepublik Deutschland ja einen Schuldner mit einer Top-Bonität, dreifach A, von allen großen Ratingagenturen. Die USA waren jetzt vor wenigen Monaten in den Schlagzeilen. Die haben jetzt nämlich auch bei der dritten weltweit agierenden Ratingagentur ihr dreifach A-Rating verloren und haben eben nicht mehr dieses dreifach A, sondern genau eine Stufe darunter. Und im Prinzip kann man auch sagen, wenn man bereit ist, eben in der Bonität Abstriche zu machen, dann hat man eben auch die Chance, also deutlich, deutlich höhere Renditen als diese 2% zu erwirtschaften, beziehungsweise dann für dieses Laufzeitenspektrum dann analog. Ja. Und das ist unser Spezialgebiet. Also da können wir gerne mehr drüber reden.
Ja, niedrigere Bonitäten bedeutet ja automatisch auch höheres Risiko, daher kommt das ja. Und daher kommt dann ja auch die höhere Verzinsung, die Sie als Anlegerin, als Anleger erwarten vom Emittenten, also vom Ausgeber einer Anleihe. Wie kriege ich denn da eine Balance? Wie kann ich mich dem annähern, dass ich ein erträgliches Maß an Risiko auf eine passende Rendite finde?
Ich sage das einfach mal ganz einfach. Also die Gesamtrechnung muss es hergeben. Wir selbst sind spezialisiert auf den Bereich höherverzinsliche Unternehmensanleihen in Europa. Und dieser Markt, auf den wir uns hier spezialisiert haben, hat eben, seitdem es diesen Markt gibt, und das sind jetzt fast 30 Jahre, eine Durchschnittsrendite von 5% gemacht. Und diese 5% sind eben nach Ausfällen. Und diese Ausfälle, auch das kann man tracken. Also eigentlich hat der Markt über 6% Rendite gemacht, dann gab es noch so ein paar Krisenfälle und dann ist unter dem Strich sind 5% rausgekommen. Es ist eben wichtig, einen rational funktionierenden Markt auszusuchen und das sehen wir für den europäischen High-Yield-Bereich definitiv.
Und jetzt kann ich kann natürlich jetzt hingehen und kann mir einzelne Anleihen aussuchen, muss mich dann ja intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen und habe dann schon ein relativ hohes Risiko, also die Defaultraten bei Anleihen über einen längeren Zeitraum in den mit schlechten Bonitäten, die sind ja durchaus hoch, ja. Also man unterschätzt das immer ganz gerne. Oder ich gehe eben hin und mache das gleich gestreut. Jetzt so die Frage aktiv-passiv. Was haben passive, also Indexfonds im Anleihenbereich für eine Chance?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr valide Investmentstrategie. Ich hatte es ja gerade gesagt, über mehrere Jahrzehnte, über mehrere Konjunkturzyklen, über mehrere Stressszenarien, auch jetzt speziell die letzten 5 Jahre waren ja einfach heftig an den Märkten, Stichwort Corona, Stichwort Zinswende. Über alle diese Szenarien und Zeiträume hinweg haben es eben diese Anleihen, hat es dieser Markt gezeigt, dass man eben hier auch mit einem ETF sinnvoll investieren kann. Und das ist sozusagen die eine Strategie. Und die andere Strategie ist, dass natürlich Bonität, die fällt nicht einfach vom Himmel. Ja, also wir sehen hier, so wie bei den USA, so diese Verschuldung jedes Jahr so ein bisschen hochgeht, oder auch in Deutschland oder in Europa insgesamt, sieht man natürlich auch bei Unternehmen, also in welche Richtung die Unternehmen gehen. Und von daher halten wir das Thema Investieren in Anleihen also für ein sehr handwerkliches Thema. Man muss das Thema Bonitätsentwicklung verstanden haben. Man muss antizipieren, in welchen Märkten sich diese Unternehmen bewegen. Das reflektieren, also mit den Nachrichten, die täglich reinkommen, sehr, sehr fundamental sich die Themen anschauen, nicht irgendwelchen Stories hinterherlaufen, weil die Wahrheit ist, also Krisenfälle gibt es immer, auch wenn draußen die Sonne scheint, also die Konjunktur läuft, also auch dann gibt es immer Krisenfälle, die eben nicht laufen. Und von daher ist mein ganz, ganz klares Plädoyer, dass man eben in diesem Anleihenbereich mit Bondpicking auch sehr, sehr erfolgreich sein kann und eben auch nach Kosten hier seine Benchmark schlagen kann und damit am Ende mit diesem Alpha natürlich auch eine Rechtfertigung hat, also für dieses Tun.
Und da geben dir ja auch etliche Statistiken recht. Ich meine, ich bin ja jetzt in dieser Runde sowieso bekannt als glühende Verfechterin von passivem Investment. Aber wenn man sich mal die einschlägigen Untersuchungen anschaut, Statistiken wie die Spiva von Standard & Poor's oder Morningstar, vergleicht der aktiv versus passiv in einem, dass gerade im Rentenbereich und gerade im Unternehmensanleihenbereich ja durchaus da Potenzial für aktives Management ist. Das ist durchaus nachvollziehbar. Wenn ich das jetzt nun selber machen will, wo siehst du da Grenzen, wo ich sagen sollte, ich bewege mich bei einer Anleihe tatsächlich auch im Bereich eines Aktienrisikos?
Also die Wahrheit ist, ich sehe leider mehrere Grenzen. Also die Anleihen, die wirklich spannend sind, das sind halt sehr Krediten, also es ist ja immer Kreditgeschäft, ja. Wir haben zum Beispiel, einfach um mal ein Beispiel zu geben, was ein wirklich tolles Beispiel ist von einem Unternehmen, was auch sehr bekannt ist, Techem, marktführender Heizkostenableser in Deutschland. Also jeder, der eine Mietwohnung hat oder hat, also auf der einen oder auf der anderen Seite als Mieter oder Vermieter, kennt Techem oder einen seiner Wettbewerber. Und von daher, die haben eine super krasse Marktdurchdringung, ist quasi infrastrukturähnliches Geschäft, weil dieses Geschäft einfach so stabil ist, haben die ein bisschen, also haben die eine höhere Verschuldung als ein normales Unternehmen mit einem risikoreicheren Geschäftsmodell. Also von daher wirklich outstanding, wird im Markt extrem hoch anerkannt, ist gut geratet in seinem Bereich, also mit einem B+. Und hat eben hier Anleihen, die über 5% Coupon zahlen, auch Kursgewinne produziert haben und so weiter. Der Eigentümer nutzt natürlich dann auch seine Möglichkeiten, ist auch klar, und macht dann immer wieder Refinanzierung und zieht mal die Dividende raus. Das Spiel muss man natürlich verstehen und einsortieren, ist klar. Ja, zwei Sachen. Das eine ist so eine Techem-Anleihe, wenn man die jetzt toll findet, ja, die hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Und das heißt, wenn man dort investiert sein möchte, muss man schon mal mindestens 100.000 Euro mitbringen für genau eine Position. Und dann sind wir noch nicht bei sinnvoller Streuung. Also es ist, wenn man in diesem Anleihenbereich sinnvoll und breit diversifiziert unterwegs sein möchte, da reichen eben nicht 5 Positionen mit einer Tausenderstückelung, sondern da reden wir über 30 verschiedene Positionen, die aber normalerweise dann eben eine 100.000-Euro-Stückelung haben. Ja. Das ist für den üblichen Privatinvestor relativ schwer abzubilden. Wir selbst haben bei uns im Portfolio eine Streuung von 70 Anleihen. Das zweite große Thema ist, also wir halten es für extrem wichtig, eben die Entwicklung der einzelnen Emittenten tracken zu können. Also so wie man als Aktionär, gibt es einen Investor Relations Bereich und da kann man die Quartalsberichte lesen und so weiter, je nachdem, was einem dann wichtig ist, das Ergebnis oder der Cashflow. Wir gucken halt auf Cashflow. Das ist wichtig, da müssen wir ran. Und jetzt speziell auch wieder Beispiel Techem. Das ist halt Kreditgeschäft. Das ist ein Unternehmen, das gehört einem privaten Investor, einem Private Equity Investor. Und Zugang zu diesen Quartalsberichten, die gibt es natürlich, weil alle Finanzierer da drauf schauen wollen und müssen. Aber den gibt es eben nur für Profis, also für institutionelle Investoren. Also man hat hier auch dann teilweise, ist ja nicht immer so, gibt ja auch aktiennotierte Unternehmen mit höher verzinslichen Unternehmensanleihen, aber ein großer Bereich sind eben auch diese Private Equity geführten Unternehmen, wo man eben nicht dann den Zugriff auf die Zahlen hat. Ja. Also da sind leider zwei Hürden gebaut. die sehr, sehr entscheidend sind für erfolgreiches Investieren eben mit 5% oder mehr mit Anleihen.
Wobei ich als Investorin auch ganz spannend finde, ab und zu mal eine Anleihe einfach reinzumischen ins normale Portfolio, weil es ist auch mal was Besonderes, sich eine Anleihe zu kaufen, zu warten und zu gucken und dann diese ganzen Zusammenhänge etwas greifbarer nachvollziehen zu können. Wenn man selber eine Exposure, also eine investiert ist, hat man deutlich bessere Verständnis ja auch für diese Strukturen. Und es gibt schon eine Reihe an Unternehmensanleihen, die eine Tausenderstückelung haben, und wir haben auch regelmäßig solche Papiere in der Zeichnung über die Börse. Das machen ja die Unternehmen, damit sie eine größere Breite an Investoren erreichen können. Also es macht ja durchaus Sinn, meiner Ansicht nach durchaus Sinn, sich ab und zu mal sowas anzuschauen. Aber vollkommen richtig, Diversifikation ist das natürlich nicht. Und 70 klingt gerade bei diesen hohen Ausfallquoten, also 70 Anleihen investiert zu sein, klingt durchaus sinnvoll. Ja, Sie können auch Fragen stellen, nicht nur ich. Ich freue mich drauf. Hier ist mal eine. Und zwar die Marlies möchte gern wissen, noch mal ein bisschen zurückzukommen auf die Schweiz. Hältst du dann abgesehen von dieser Absicherungsthematik Investitionen in Schweizer Franken für Privatinvestorinnen und Investoren dann überhaupt für sinnvoll?
Ja gut, also wenn man natürlich die Einschätzung hat, dass der Schweizer Franken im Durchschnitt an Wert gewinnt, dann sollte man diesen Aspekt dieses Investments, dieses Währungsrisiko oder im Fall der Schweizer Franken vielleicht auch Währungschance, dann sollte man das mit in seine eigene Investitionsrechnung mit einbeziehen. Für uns, also ich möchte ja keine Empfehlung geben, wir sagen einfach, wir wollen dieses Währungsrisiko nicht eingehen und nutzen deswegen diese Absicherung. Ja.
Das ist ja grundsätzlich das Problem bei ausländischen Unternehmen oder ich sage mal ausländische, bei Unternehmen, die in einer anderen Währung ihre Anleihen ausgeben. Du hast ja zwei Komponenten. Das eine ist, du musst dich mit dem Unternehmen beschäftigen. Das zweite ist, du musst zudem noch über die Währung nachdenken. Ich finde es auch ein bisschen viel Arbeit für den kleinen Anteil. Ja, also wenn Sie Fragen haben an Norbert Schmidt, das ist die Gelegenheit, sie jetzt zu stellen. Ansonsten hast du noch ein paar Tipps, wie man vorgehen kann bei einer einzelnen Anleihe, wenn man es doch mal selber machen möchte.
Also ich hatte ja angedeutet, ist es Kunst oder ist es Handwerk? Also wir sagen, es ist Handwerk. Es sind vor allem zwei Sachen, die man im Griff haben muss und das gilt auch für uns im Team. Also wir haben das eine ist das Thema fundamentale Entwicklung. Ich mache mal ein Aktienbeispiel, TeamViewer-Aktie. Die haben keine Anleihe, deswegen darf ich darüber sprechen. Wir haben intern die Diskussion gehabt, ist das ein spannendes Unternehmen und waren dann irgendwann an dem Punkt, okay, die Earnings per Share sind relativ niedrig. Also das Ergebnis, also ja, das Ergebnis pro Aktie war relativ enttäuschend. Und ich persönlich finde TeamViewer eben extrem spannend und wie, also als Kreditgeber und wie kann das eigentlich, obwohl ich leider nicht investieren kann, wie kann das eigentlich sein? Und da ist eben ein Thema, dass eben in der Vergangenheit da bestimmte Vermögenswerte eben hoch bewertet wurden, die jetzt abgeschrieben werden. Diese Abschreibungen führen dazu, dass das Ergebnis pro Aktie sehr, sehr niedrig ist. Und ich sage als Kreditgeber, aber ist ja egal, die haben sich da irgendwann mal was ausgedacht, ist doch egal, wie das Ergebnis ist. Diese Abschreibung, das ist ja nicht zahlungswirksam. Also TeamViewer produziert extrem viel Liquidität. Deswegen, also wer dieses Geschäft erfolgreich machen will, muss sich eben diese Liquiditätsentwicklung anschauen, hier eben diese nicht zahlungswirksamen Effekte und so weiter rausrechnen. Also an der Front ist es Handwerk. Der zweite Teil des Handwerks ist, dass jede Anleihe Anleihebedingungen hat. Und in diesen Anleihebedingungen sind nicht nur Laufzeit und Coupon festgelegt. Und ich will das auch nicht zu sehr verkürzen. Da sind teilweise dann auch noch Sicherheiten und so weiter, was da alles dann noch angegeben ist. Aber ich will eigentlich für das, was uns wichtig ist, es gibt auch vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten. Und manchmal sind Anleihen einfach in den Kursen so weit vorne weggelaufen, womit der Markt signalisiert, dieses Unternehmen könnte sich auch viel, viel günstiger refinanzieren. Und dann gibt es eben vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten, dass wenn man eben zu so einem hohen Kurs kauft, dass dann, wenn diese Kündigungsmöglichkeit genutzt wird, dann eben die Rendite viel, viel niedriger ist, als man sich das vielleicht beim Einstieg erhofft hat. Also auch hier auf der Anleihenseite muss man aufpassen. Und das Geheimnis von erfolgreichem Investieren in Anleihen ist eben genau dieser Match. Ich weiß, was ich kaufe und ich weiß, wann ich kaufe und wann ich wieder verkaufe und was meine erwartete Rendite sein wird. Und Ja, also die Wahrheit ist, also für uns ist es ein Vollzeitjob, das hat natürlich Gründe. So eine Anleihe, wir haben bei den erfolgreichen Unternehmen, die haben üblicherweise nur eine Anleihenlaufzeit von 2 bis 3 Jahren. Das heißt, man hat auch, wenn man da mal was gefunden hat, nach 1 bis 2,5 Jahren dann auch wieder neue Arbeit, um eine neue Anleihe zu finden. Das ist die Arbeit, die wir dann natürlich auch tun. Und ja, das sind einfach die wichtigen Punkte, die ich auch gerne verrate, was da dazugehört.
Danke dafür. Stefan hat jetzt noch eine ganz praktische Frage. Bei Online-Brokern wäre der Anleihenkauf teilweise teurer als ein Aktienkauf. Also die Spannen könnten da sehr hoch sein. Ob es da Alternativen zu gäbe? Ich meine, vielleicht kann ich da was zu sagen. Es ist wirklich so, also wenn man eine Anleihe kauft und guckt dann im börslichen Handel, wir haben ja 27.000 Anleihen in Frankfurt im Handel. Die Frankfurt, also grundsätzlich ist es so, dass ungefähr 5% überhaupt des Anleihenhandels nur börslich stattfindet. 95% ist im Interbankenhandel. Und da werden natürlich auch die Preise gesetzt, aber da hat man als Privatinvestor, als Privatinvestor keinen Zugang zu. Und ich würde tatsächlich immer gucken, wie ist so die Spanne. Wenn Sie oder wenn ihr jetzt glaubt, dass bei eurer Neobank das billiger wäre, dann ja, da sind versteckte Spannen drin. Also das ist auch nicht so ganz die Lösung, weil einige bieten ja Anleihen zu einem kleineren Bruchstück an als die 100.000 jetzt zum Beispiel. Aber da steckt halt auch viel Kosten in der Spanne drin. Also jetzt so sage ich mal aus meiner Praxis als Privatanlegerin, wenn ich dann sehe, da ist eine Spanne höher als 1%, 1,5%, dann ist es eigentlich per se schon mal zu teuer, weil dann hat man auf die recht niedrige Anleihenrendite auch noch die Spannenkosten drauf. Aber hast du da eine Idee zu, wie man, oder gibt es Zeiten, die besser sind, oder gibt es irgendwelche Hinweise, wie man mit dem Thema umgehen kann?
Also Kanäle tue ich mich schwer, da was zu empfehlen.
Ja.
Mein ganz klarer Tipp ist, also mit Limits ranzugehen. Also weil die Spannen sind wirklich relativ groß. Und also wenn man sich da ungefähr dann in der Mitte oder je nachdem, ob man bei Kauf oder Verkauf ist, so ein bisschen links und rechts davon, also beim Kauf dann vielleicht ein bisschen oberhalb der Mitte der Preisspanne und beim Verkauf dann vielleicht ein bisschen niedriger. Ich glaube, dann hat man eine Chance, dann auch eine Ausführung zu bekommen.
Ja, das ist auch eine
Und
gute
hat damit.
Idee, einfach in die Spanne rein zu limitieren, was man ja eigentlich auch bei anderen Wertpapieren machen sollte, wird ja meistens ausgeführt. Ja. Kann natürlich, man muss die Frustration bei Anleihen in Kauf nehmen, dass nichts passiert. Aber kann man sich auch dran gewöhnen. Dann hat der Thomas noch eine Frage. Was hast du für eine Meinung zu Genussscheinen?
Genussscheine, ich weiß nicht, ob es eine Standarddefinition gibt, aber de facto sind es eigenkapitalähnliche Instrumente. Also ich würde die als nachrangig zu Anleihen betrachten, aber vorrangig zu Aktien. Und die Wahrheit ist, es kommt darauf an. Also es gibt sehr, sehr langjährige Genussscheine, zum Beispiel von Bertelsmann, wo ich weiß, dass die auch im institutionellen Umfeld gekauft und gehandelt werden. Wir selbst sind jetzt im Thema Genussschein nicht investiert. Wir legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass sie dann eben auch, ja, also ohne große Zeitverluste und so weiter dann auch gehandelt werden können. Also hier haben wir einfach gerade nichts auf dem Zettel und ich kann da nichts Pauschales sagen. Ich weiß nur, dass, also es gibt auf jeden Fall Genussscheine, die auch im institutionellen Bereich, also im Profibereich da gehandelt werden, aber ohne jetzt da irgendwie eine. Also ich kann ja jetzt weder was Gutes noch was Schlechtes sagen. Wenn da was Spannendes wäre, würden wir uns das auf jeden Fall auch anschauen. Wahrscheinlich wäre es dann eher ein Thema, also dass wir dann uns nicht zutrauen würden, so schnell, wie wir dann zum Beispiel kaufen, dann auch wieder rauszukommen. Das wäre für uns jetzt wahrscheinlich der größte
Ja.
Hemmschuh.
Ja, das ist ja der Hauptnachteil bei Genussscheinen. Die sind ja hoch individuell und da muss man sich natürlich ganz genau mit den Bedingungen beschäftigen. Deswegen gehen wir mal weg vom Genussschein zu was hochstandardisierten, nämlich die Bundesanleihe. Und da möchte Paulina wissen, ob sie die direkt über eine Finanzagentur kaufen kann, dabei dem Broker Kosten anfallen. Ich meine, das kann ich jetzt mal direkt beantworten. Das ging mal, das gibt es aber nicht mehr. Nur grundsätzlich bietet die Bundesfinanzagentur unfassbar niedrige Spannen, also quasi 0,1 bis gar nichts und Investments ab einem Euro. Macht natürlich nicht so Sinn, eine Euro in eine Bundesanleihe, aber kann man schon kleinere Beträge investieren. Und wenn man dann noch eine wirklich günstige Bank hat, dann steht das immer im Verhältnis zu den Kosten. Also da kann man ja einfach rechnen. Wenn ich erwarte, dass ich da deine 2,7% auf 5% auf 10 Jahre habe, dann kann ich natürlich gucken, dass ich meine Kosten auf jeden Fall unter einem halben Prozent halte für so ein Investment. Sonst wird's ja, das geht ja direkt weg. Und man muss immer kaufen. Nee, Quatsch, wenn die ausgezahlt wird, dann kommen keine Kosten mehr dazu. Herr Lothar hat noch eine Frage zu Hybridanleihen. Kannst du vielleicht erklären, was das ist, kurz, und ob das überhaupt was für Privatanleger wäre oder Finger weg?
Also Hybridanleihen sind auch nachrangige Anleihen. Also der Markt hat sich ja natürlich viele verschiedene Sachen ausgedacht, um sein Rating zu optimieren, um noch mehr Kapital für noch schnelleres Wachstum aufzunehmen. Also ich glaube, so in dem Zusammenhang muss man das sehen. Wir selbst sind in Hybridanleihen investiert. Das sind Anleihen, ich glaube, durch diesen Nachrang muss man das so sagen, mit erhöhtem Risiko. Deswegen sind hier im Durchschnitt auch höhere Coupons zu erwarten. Wir sehen viele auch mit Stückelungen von 100.000 Euro. Wir haben diese Themen auf dem Tisch und wie gesagt, sind jetzt nicht in allen investiert, aber selektiv dann eben schon. Also es ist auf jeden Fall ein legitimes Investment, so will ich das mal ausdrücken. Einzelwerte dann auch sehr, sehr spannend. Aber auch da kann ich natürlich keine pauschale Aussage treffen. Wir haben ja, also die sind noch weniger standardisiert als eben diese normalen Unternehmensanleihen. Von daher, also auch da gibt es dann Kündigungsmöglichkeiten. Üblicherweise können die dann nach 5, 6 oder 7 Jahren das erste Mal gekündigt werden. Jetzt hatten wir mal eine, die nach 3 Jahren gekündigt werden kann. Also so solche Themen kommen da rein. Ja, bei Hybridanleihen ist auch ein wichtiges Feature, dass eben die Zinszahlung auch mal ausgesetzt werden kann. Das sollte man auch nicht vergessen. Das kann dann auch mal im Handel so ein paar, ich will mal sagen, Probleme geben. Also wenn dann ein Emittent in einem Jahr mal nicht zahlt, wer mit Anleihen handelt, weiß ja, dass im Prinzip eine taggenaue Abgrenzung, also der Stückzinsen stattfindet. Also wenn Emittent 6% einmal im Jahr zahlt und man nach 6 Monaten, also nach einem halben Jahr schon verkauft, dann kriegt man ja vom Käufer schon 3% an sogenannten Stückzinsen. Und da kann es eben bei diesen Hybridanleihen kann es halt sein, dass das dann diese Stückzinsen, die vielleicht in der Vergangenheit aufgelaufen sind, aber dann hat der Emittent mal nicht gezahlt und man hat eigentlich trotzdem noch diese Forderung, also dass man dann bestimmte Teile dieser Anleihe dann vielleicht im Sekundärmarkt, also wenn man weiterverkaufen will, dann nicht bekommt. Das sind einfach so Themen, über die man sich einmal Gedanken machen sollte und die einem bewusst sein sollten, wenn man sowas erwägt und eben, wie gesagt, den Einzelfall betrachten.
Danke dafür. Dann noch eine letzte Frage, die sich auch auf deinen Fonds bezieht. Vielleicht magst du den auch noch mal gerade nennen, wie er heißt.
Ja, wir haben als Seemann Vermögensverwaltung eine Fondsfamilie, die FU-Fondsfamilie. Und ich bin Rentenfondsmanager für unseren Bonds Monthly Income. Das heißt, wir investieren in Bonds, in Anleihen heißt das ja. Und ich habe ja gerade über die Stückzinsen gesprochen. Jeden Tag kriegen wir quasi Zinsforderungen gutgeschrieben von unseren Emittenten in nicht unerheblicher Höhe. Also es ist inzwischen ein höherer fünfstelliger Betrag. Wunderschön. Viel Planungssicherheit. Und diesen Ertrag, den wir jeden Tag für unsere Anleger generieren, den übersetzen wir in monatliches Einkommen für unsere Investoren. Also das ist das Geheimnis. Und diese Erträge kommen eben, wir hatten ja gesagt, 70 Anleihen aus 70 verschiedenen Anleihen, breit gestreut, Fokus, Investitionsfokus Europa, wenn US-Dollar oder Schweizer Franken, dann halt nur währungsgesichert, weil wir Euro-Investoren sind. Also that's it in a nutshell, ganz kurz zu dem
Also
Fonds.
eine
Und
spannende
vielleicht.
Alternative für alle, die schon in der Entnahmephase sind, da ein regelmäßiges Einkommen aus dem Vermögen rausfließen zu lassen. Jetzt möchte, das war der Anlass, der Stefan wissen, ob deine Fonds, also ob die FU-Fonds auch in Österreich zugelassen sind.
Ja, sind Sie.
Sind sie, wunderbar. Danke, das war's dann. Keine weiteren Fragen mehr, beziehungsweise wir haben alle beantwortet. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise und hat uns jetzt allen, denke ich mal, das Anleiheninvestment wieder etwas näher gebracht. Macht Sinn, das wieder auf seinen Zettel zu, der Beobachtung, der Überlegung zu holen. Nächste Woche machen Jana und ich unsere dritte Session in unserer Einstiegsreihe und machen eine gezielte ETF-Auswahl. Leider Aktien, aber ich denke, wenn wir mit unserer Einstiegsreihe weitermachen, kommen wir dann auch irgendwann zu den Anleihen. Und ich hoffe, du kommst dann auch wieder und gibst uns das nächste Zinsupdate. Und ich vermittle, hier kommen ganz viele, vielen Dank. Und das auch von mir. Und ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg bei der Geldanlage, auch in eine oder die andere Anleihe oder in den ETF. Ah, da möchte noch jemand die WKN von deinem Fonds haben. Horst, vielleicht magst du die hinterher schicken.
Ja, natürlich. Heinrich Anton Friedrich X9 Martha. Und ja, das danke na natürlich auch an dich, Edda, und an alle, die jetzt fleißig draußen zugehört haben. Also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.